Wenn jemand sagt, am Freitag, du, ich habe schon angefangen, am Montag kriegst du alles, dann kannst du sicher sein, er hat noch nicht angefangen, er fängt am Sonntag an und bringt es vielleicht am Dienstag fertig.
Die Zukunft baut mit. Der Riederbau Podcast. Dein Draht in die Baubranche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Zukunft baut mit Anton Rieder, dem Geschäftsführer und Inhaber von Riederbau in Kufstein. Hallo Anton.
Hallo.
Heute geht es um ein Thema, das dich und die gesamte Baubranche schon seit Jahren beschäftigt, Building Information Modeling, kurz BIM. Dazu haben wir uns einen Mann eingeladen, der in den Medien und unter Kolleginnen gerne als Mr. BIM bezeichnet wird. Er ist nicht nur Gründer von Agerbau, sondern auch ein absoluter BIM-Pionier in Westösterreich. Seit über 30 Jahren treibt er die Digitalisierung im Bauwesen voran. Herzlich willkommen, Anton Gasteiger.
Hallo, grüß euch.
Mr. BIM, das ist meine erste Frage. Ist das eine Selbstbeschreibung oder wurde dir dieser Titel irgendwie verliehen?
Ja, das wird immer untergeschoben. Ich mag ja die drei Buchstaben sowieso nicht, weil bei uns ist dieser Digitalisierungsprozess allumfassend, betrifft alle Bereiche und diese drei Buchstaben ist ja nichts anderes wie eine Marke, Ding, Strategie, die halt irgendwann im Auslauf des letzten Jahrtausends halt begründet wurde.
Damit wir dich und deinen Werdegang ein bisschen besser verstehen, du hast dein Unternehmen 1988 gegründet. Wann kam denn da der Punkt, wo du gesagt hast, wir müssen digital werden, das ist die Zukunft?
Ja, wir sind eigentlich seit der ersten Stunde digital gewesen. Wir waren damals einer der ersten, die CAD-Software eingesetzt hat und vom Handzeichnen auf den Computer umgestiegen sind. Und das war damals auch eigentlich die Sensation, dass wir sofort digitale Holzkonstruktionen modelliert haben und damals eigentlich als, ich glaube sagen, fast eigentlich die ersten in Österreich als Dienstleistung für Zimmereibetriebe Design to Production gemacht haben. Das heißt, im Computer modelliert und auf Knopfdruck auf eine Ab- und Robotermaschine gesteuert und gefräst und gebohrt wurde dann automatisiert. Losgröße ein Stück ist ein Bauteil und das hat funktioniert. Und das haben wir ca. 4 bis 5 Jahre gemacht, bis auch die Branche dann gesehen hat, okay, wenn ich es selber mache, ist es schon effizienter als eine Ab- und Halle bauen, einen Schnürboden errichten. Es geht alles auf einmal im Computer. Die Rechner sind billiger geworden, die Programme sind billiger geworden. Und heute ist eigentlich der Holzbau prädestiniert für diese Digitalisierung, weil sie halt durchgängig schon die meisten Betriebe das haben, bis zur Kalkulation, bis zur Kostenrechnung, alles aus dem Modell herausgezogen. Und ich verstehe gar nicht, warum mir jeder immer sagt, kaum hat er irgendeine neue Software, die ist jetzt neu entwickelt. Es gibt alles schon so lang.
Mhm. Anton Rieder, du sitzt ja auch schon seit vielen Jahren auf Building Information Modeling. Wo bist du das erste Mal mit dem in Berührung gekommen und wann ist die Entscheidung gefallen, dass du das im eigenen Unternehmen etablieren möchtest?
Ja, ich bin mit dem Anton Gasteiger schon lange bekannt. Wir wohnen auch in der Nähe und befruchten uns immer wechselseitig, was so die Zukunft des Planen und Bauens betrifft. Und so hat es sich Ende der 2000er Jahre, ich glaube 2009 ergeben, dass wir beim Toni eingeladen waren auf seine Terrasse. Er hat da gegrillt und hat wunderbar da einen Haufen Getränke ausgeschenkt und noch ein paar Glasl Wein ist dann halt besonders lustig geworden. Und ich habe ihm dann vorgeworfen und gesagt, du bist so digital, du machst alles so perfekt in deinem Computer, aber wir haben nichts davon. Wir kriegen von dir dann wieder die Plots und dann fangen wir wieder an, diese Informationen einzugeben in unsere Systeme. Die Massen rechnen wir x-mal, das passt dann nicht zusammen. Gibt es da nicht was anderes, dass wir die Informationen, die du schon sehr digital machst, auch weiterverwenden können für die Baustelle, für den Baustellenbetrieb? Er hat dann gesagt, ja, da gibt es irgend sowas in Amerika, BIM heißt es, ja, aber er weiß nicht, ob er sich das noch antun soll, weil er ist so perfekt unterwegs mit seinen Systemen, ob sich das überhaupt noch rendiert.
Ich muss jetzt schon ein bisschen was dazu sagen. Du hast ja damals noch gar nicht die Computer gehabt, dass du die Daten von uns hättest verwenden können.
Naja, den hätten wir dann schon Kraft. Also dem war es ja nicht gescheitert. Auf alle Fälle habe ich dann keine Ruhe gegeben, sage ich jetzt einmal. Und Antoni hat es dann doch auch irgendwie bewegt und am nächsten Tag hat er ein langes E-Mail zurückgeschrieben und gesagt, er hat jetzt schon das Gefühl, er muss sich dann einmal umschauen und schaut, was es jetzt so an Systemen gibt und wird sich damit auseinandersetzen. Und so war eigentlich der Beginn, dass der Toni eingestiegen ist in die ganze BIM-Technologie. Und hat begonnen, das für sich aufzubauen, aber so aufzubauen, dass er dann auch anderen Unternehmen hilft, darauf umzusteigen. Wir sind dann 2011 eingestiegen, waren dann einer seiner ersten Kunden und er hat uns halt auch geholfen, dort in diese Thematik einzustecken.
Ich glaube, du musst aber ein bisschen was dagegen setzen, weil dieses Jahr 2009 hat natürlich schon ein gewisses Charmdatum, weil wir haben eine große Krise vor 2008 hinter uns gehabt. Und natürlich auch bei uns haben sehr viele Kunden Probleme gehabt mit Projekten. Ich glaube, damals sind gut 20 Projekte auch bei uns bei Agerbau ausgefallen. Und zeitgleich hat es natürlich dann Firmen gegeben, die durch gewisse Medienvorträge halt erfahren haben, da gibt es einen Verrückten, der macht alles ein bisschen anders. Und dann sind große Konzerne an uns herangetreten. Wie schaut denn das aus? Wie arbeitest du? Passt das? Und das hat eigentlich alles so irgendwie zusammenpasst. Und da haben wir dann auf einmal gemerkt, dass Prozesse, die im Kleinen funktionieren, auch im Großen funktionieren. Es ist ja dann mal 1.000 oder mal 10.000. Und dann fängt eigentlich erst das Thema an, wie amortisiert sich das mit der Menge. Und Materiert Anton ist bei uns Kunden Nummer 7. Und der Kunde mit der Nummer 1 ist nach wie vor noch treuer Kunde. Und es sind mittlerweile über 1.000 Leute im Planungsbereich und haben immer noch die Prozesse, die dem Grunde nach so funktionieren wie bei uns im kleinsten Unternehmen. Mhm. Und letztendlich tun wir nichts anderes, wie Prozesse organisieren, Prozesse strukturieren, Change Management in Unternehmen implementieren. Und das geht mit so ganz brutalen Sachen an, dass wir wo sie was benennen, dass es in Microsoft mit Suchen schneller findet, als wenn es nur EG heißt.
Mhm. Wir reden jetzt schon die ganze Zeit über Building Information Modeling. Anton Gasterke, du hast vorher schon gesagt, du musst das manchmal jemandem erklären, deinem Friseur zum Beispiel. Wie würdest du das denn ganz einfach in Worte fassen, was Building Information Modeling für dich ausmacht?
Also wie ich schon gesagt habe, das Wort mag ich nicht gern. Bei uns ist es nichts anderes wie ein Werkzeug, das wir verwenden, um unsere Arbeitsprozesse zu perfektionieren, performanter zu werden. Es ist eine Arbeitsvorbereitung für jeglichen Bereich in der Technik. Und wenn ich Arbeitsvorbereitung sage, rede ich von Taktplanung, Ablaufplanung, Logistikplanung, alles Punkte, die jeder in seinem Unternehmen herkömmlich hoffentlich macht. Und wenn er etwas herkömmlich macht, treten wir bei jedem Prozess gerne den Leistungsbeweis an, wie viel effizienter sind wir mit digitalen Methoden. Dann ist am Kunden zu entscheiden, mache ich so wie bisher oder traue ich mich drüber, ein Team zu bilden, das wir begleiten, das wir betreuen, teilweise auch Ersatzvornahmen machen, wo wir sagen, okay, jetzt baut er Kapazitätsproblem, jetzt helfen wir einfach einmal ein bisschen das in Schwung zu bringen. Ja, und dann kommt jetzt sowas raus wie die Firma Riederbau, die mittlerweile halt alles im Haus hat: Planungskompetenz, Gebäudetechnikkompetenz, Elektroplanungskompetenz, bis hin, dass man Unternehmen zukauft, die auch ausführen mit diesen Daten, weil es halt im Unternehmen, ich gehe davon aus, für die das Effizienteste ist.
Ja, das ist für mich auch die entscheidenden Worte, Performance und Effizienz, da sind wir uns einig. Das war eigentlich das Ziel, sage ich jetzt mal, dieses BIM-Prozesses, dass wir performanter und effizienter werden. Ich sage immer Power-BIM dazu. Das ist ja genau die Idee, zu sagen, man verwendet die modernsten Methoden und kann damit eben auch Produktivität im Unternehmen steigern. Was mir aber da auffällt, dass es in der Branche dort zwei Weggabelungen gibt, ja, und dass es zwei Wege gibt, ja. Die einen, die es als Performance-Tool sehen und auch so einsetzen, das sind vor allem auch Baukonzerne, Bauunternehmen, die stark natürlich aus dieser Ecke getrieben sind. Und die anderen, ja, die das ganze Tool irgendwie anders betrachten, das haben wir öfters einmal bei öffentlichen Ausschreibungen, ja, wo die Dinge dann verkompliziert werden, aufgeblasen werden. Ich sage dann immer so ein bisschen spöttisch dazu Bürokraten-BIM. Wo man irgendwie versucht, dass die ganze Branchenstruktur so bleibt, wie sie immer war, also alles Einzelkämpfer, die einmalig bei einem Projekt zusammenarbeiten, was organisationstheoretisch eh schon der Wahn per se ist, ja, und dann stülpt man halt das oben drüber. Und damit wir das irgendwie hinkriegen, schreiben wir dann da dicke Bücher, die heißen AEA und BAB, und dann braucht man Berater in allen Ecken und Koordinatoren, und der Formel wird aus dem Effizienztool eigentlich ein Tool, das die Dinge nur verkomplizieren, aufblasen und teurer machen. Und das tut mir unheimlich leid, dass es diese beiden Weggabelungen gibt. Meine, für uns als Unternehmen ist klar, wir sind in die Einrichtung abgebogen. Für uns ist eindeutig Effizienzmodul. Das kann ich auch nachweisen und bin happy, dass wir es haben. Aber mir tut es ein bisschen leid, was in der Branche zum Teil daraus gemacht wird. Das halte ich persönlich für einen Irrweg.
Was braucht man denn für Umfeld, damit das möglichst gut funktionieren kann?
Da habe ich jetzt meine persönliche Meinung. Das muss jetzt nicht dasselbe sein, wie der Anton Gasteiger hat. Ich bin der Meinung, dass es ein fixes Team braucht und ein Software-System, das höchstmöglich die Schnittstellen vermeidet. Also je integrierter das Software-System ist, desto besser, weil jede Schnittstelle ist wieder eine Hürde, die es in Summe schwieriger macht. Und man braucht einen einfachen, beherrschbaren Standard. Ja. Und das ist dann meistens eh der Gasteiger-Standard. Da gebe ich dem Toni recht, 173 scheint halt immer noch auf.
Also, das muss dann aber erläutern, was das ist.
Das sind, glaube ich, die drei Dinge. So, das kannst du machen. Das sind die drei Dinge. Immer ein fixes Team, dann höchst, also Software, die möglichst viele Fachdisziplinen in einem System abbildet, sprich Architektur, Tragwerksplanung, Gebäudetechnik, möglichst in einer Software, dass ich dort keine Schnittstellen brauche. Und eben dann einen einfachen Beherrschbar-Standard. Das sind für mich die drei Zutaten, dass BIM effizient funktioniert und diesen Weg beschreiten wir. Und ich bin davon überzeugt, dass das der bessere Weg ist. Ja? Mhm. Aber es gibt viele, die einen anderen Weg beschreiten wollen, als andere könnten.
Ich muss das natürlich schon ein bisschen widersprechen, nachdem wir jetzt ja doch sehr viele Jahre Erfahrung haben mit Hybrid-BIM. Es ist einfach nicht möglich, dass jeder nur in einer Software arbeitet. Das haben auch wir kennenlernen müssen. Und heute muss ich sagen, Hybrid-BIM heißt bei uns, jeder arbeitet in seiner Software. Und wir machen die Nahtstellen dazu. Wir vermeiden das Wort Schnittstelle, weil das tut weh, da tropft Blut raus, man braucht ein Pflaster. Und bei Nahtstelle ist das schon alles vorbei. Das heißt, auch da ist es möglich, wenn man diese Teams mit heterogener Software von Anfang an trimmt. Wenn wir gesagt haben, 173, was heißt das? Heißt ein Code für eine Wand. Wenn das jeder in seiner Software von Anfang an drinnen hat, dann ist es heute mit der Technologie zeitgleich auswertbar, wie man da Ausschreibung und Abrechnung rausbringt. Das haben auch wir lernen müssen, weil am Anfang haben wir auch gesagt, ja, die Branche ist so groß und da macht eh jeder das Gleiche in einer Software. Nur die Praxis hat uns leider gelehrt, dass das strategisch und umsetzbar einfach einer Diktatur gleicht, die einfach niemand will. Und wir haben mittlerweile auch die Prozesse bei uns so umstrukturiert, dass sowohl als auch funktioniert. Nur es geht nicht, dass jeder arbeitet, wie es gewohnt ist, in seinem Silo, für sich alleine, ohne an den anderen zu denken. Wichtig ist die Gesamtstruktur. Wie arbeitet ein heterogenes Team hybrid zusammen? Dann funktioniert es auch. Vielleicht nicht ganz so gut, als wenn es in einem System ist, aber auch in einem System muss jeder die gleiche Sprache verstehen. Und das einzig Trennende von Deutschland und Österreich ist die gemeinsame Sprache. Auch Deutsch-Deutsch und Deutsch-Österreichisch muss man übersetzen. Da gibt es eigene Wörterbücher dazu. Und nichts anderes ist auch diese digitale Transformation. Wir brauchen Wörterbücher zum Übersetzen. Jemanden, der wie ein kleiner Diktator die Datenhygiene macht. Auch das ist sehr wichtig, dass nicht jeder irgendwo nur Datenmüll produziert, sondern dass die Daten gewartet werden, aufbereitet werden und immer dem Endziel nahe sind. Was will eigentlich unser Kunde haben? Warum tut sich der das Ganze an, dass er digitale Methoden fordert? Der muss ja ein Ziel haben. Und wenn wir auf dieses Ziel hinarbeiten, dann ist es sehr viel effizienter. Und bei uns ist einmal die Prämisse, alle Modelle, die wir bauen im Digitalen, werden auch real gebaut. Das heißt, unsere Prämisse ist Design to Production. Was der Handwerker auf der Baustelle benötigt, wird im Modell abgebildet. Und wenn es noch so klein ist, wenn es einen Sinn macht und effizienter ist, dann wird es abgebildet. Und da habe ich jetzt gerade ein Beispiel, was ich gestern wieder einem Kunden gezeigt habe. Wir haben einen Kooperationspartner, der liefert Schalungen überall in die Welt. Da ist das kleinste Teil, die kleinste Beilagscheibe, weil die irgendwo in einen Container verladen wird, in die ganze Welt verschifft wird und am Ende der Welt verbaut werden muss. Da ist diese Anforderung die Beilagscheibe. Bei anderen ist es halt 1000 Kubikmeter Beton. Und wir können das. Das ist einfach das Thema, wir können das. Wir können jeden Kunden mit den Daten beliefern, die er braucht. Und jetzt sitzen wir zwar nicht in meinem Büro, da erkläre ich immer unseren schönen Boden, der ein Chaosmuster hat. Auch dieses Chaosmuster wurde geplant. Und mit dem Hersteller, der Bodenlegefirma, haben wir dann die Platten alle so paketiert, dass der Bodenleger nur mehr in eine Linie hat verlegen müssen. Das sind verschiedene Muster. Der wollte natürlich zuerst sortieren, habe ich gesagt, sortieren ist verboten. Bitte fragen, arbeiten, fertig. Statt zwei Tage hat er es in einen Tag verlegt gehabt, weil es halt geplant war und, und. Und dann reden wir über Performance, wo ich sage, wenn es im Vorfeld so geplant wird, dass der Ausführende Effizienzsteigerungen hat, dann macht alles mehr Spaß.
Mhm. Die Effizienzsteigerung ist ja auch dein großes Ziel, Anton Rieder. Mhm. Welche Ziele kannst du denn darüber hinaus benennen?
Es ist noch für uns, wie gesagt, ein wichtiger Aspekt, dass wir produktiver und effizienter werden. Deshalb gehen wir auch unseren Weg, was nicht heißt, dass es andere Wege gibt, aber ich glaube, dass das ein sehr effizienter Weg ist, es zu tun. Und was darüber hinaus wichtig ist, zum Beispiel auch das Thema Qualität, ja, das Thema Planungsqualität. Das hat für uns einen unheimlich hohen Wert, ja, dass das, was dort wirklich auch geplant wird, dann so umgesetzt werden kann und dass es auch funktioniert und dass es stimmig ist und vor allem auch, dass die Gewerke in der Planung zusammenstimmen. Und das haben wir zum Beispiel einen Punkt, wir sind jetzt doch über 15 Jahre in dem Thema drinnen und sehen halt, dass wir uns nach wie vor sehr hart tun, mit Fremdmodellen zu arbeiten. Wenn wir Modelle von Dritten bekommen, dann gibt es nicht nur das Thema, dass wir die Daten verwenden können oder halt auch nicht, ja. Da gibt es halt auch das Thema, dass meistens die Qualität der Modelle nicht so ist, wie wir uns das erwarten. Wir bauen unsere Modelle nach dem As-to-be-Build-Ansatz, also so, wie wir es auf der Baustelle umsetzen wollen, so bauen wir auch das digitale Modell. Das tun aber nicht alle in der Branche, um ein Beispiel zu benennen. Oder das zweite Beispiel, es werden halt viele ausgebildet auf den Hochschulen, die sehr weit weg sind von der Praxis. Ja, wenn er die Praxis auf der Baustelle nicht kennt, dann kann er auch nicht guter digitales Gebäudemodell bauen, das für uns als solches verwendbar ist, für eine Kalkulation, für eine Arbeitsvorbereitung, für eine Schallungsplanung etc., weil dann folgt das Modell eher der Anforderung, ja, dass es am Ende halt ein schönes Bild gibt oder eine schöne Visualisierung gibt oder vielleicht noch einen Plan gibt, ja, aber es hat das Modell nicht die Qualität und dieses Thema Modellqualität und da redet man schon, da geht es schon los bei der geometrischen Qualität, da braucht man da gar nicht über die Eigenschaften und Parameter reden, allein die geometrische Qualität. Dort haben wir schon eindeutig noch Luft nach oben. Ja. Und aus diesem Grund mussten wir in den letzten 15 Jahren eigentlich jedes Modell nachbauen. Ja. Ich glaube, eins haben wir letztes Mal verwenden können. Alle anderen bauen wir nach, weil einfach diese Qualität der Modelle nicht so ist, wie wir es brauchen. Und das ist auch ein Hemmschuh, was den Datenaustausch betrifft und die Zusammenarbeit in der Branche. Also nicht nur das digitale Thema unterschiedlicher Datenformate, auch das Thema des Qualitätsanspruches und des Standards, wie man so ein Modell aufbaut.
Vielleicht kannst du, weil du den Branchenüberblick hast, auch nochmal erläutern, warum man da noch nicht an dem Punkt ist, wo man hin will. Also eigentlich müsste doch jeder sagen, hurra, das will ich auch so machen.
Ich sage jetzt ein ganz böses Wort, die Ineffizienz wird bezahlt und wenn jeder zufrieden ist mit dem Geld, was er bekommt, ist, warum soll er sich ändern? Mhm. Also bevor wir was sparen, produzieren wir Aufwand und wenn der kalkulatorisch umgesetzt wird, alle das zahlen. Ich weiß nicht, das heißt, es braucht Krisen, damit man nachdenkt, wie man effizienter wird. Ich sage, die letzte Krise war bei mir 2008, die uns tangiert hat zum Nachdenken und bei uns hat das Wups gemacht. Mhm. Ja, also wir haben damals dann die Technologie zwar mitentwickelt, aber dass wir aus einem Datenstamm alles ableiten können, ist halt damals technisch erst einmal richtig möglich geworden. Und seitdem machen wir es und jeder schaut wieder groß, aha, ist das die Zukunft? Sag ich, nein, eigentlich Vergangenheit. Ne? Das sollte jetzt ganz was Neues kommen. Das sollte jetzt, ich mag das Wort nicht mit den zwei Buchstaben, weil KI kann auch keine Intelligenz heißen, aber wir wollen Prozesse, die uns vor Fehlern bewahren, aber nicht vor Fehlern aus der Vergangenheit, sondern vor Fehlern in der Zukunft. Mhm. Das heißt, wie können wir Prozesse so aufstellen, dass wir die Fehlerhäufigkeit in der Planung reduzieren? Und dadurch auch die Fehlerhäufigkeit auf der Baustelle vermindern. Und da gibt es uns einfach andere Modelle. Das heißt, wir wollen die ausführende Firma in der Planungsphase mit dabei haben. Wir sind ja meistens so, dass wir nur für GU und Totalunternehmer die Modelle bauen, die schon den Auftrag haben. Das heißt, wir planen schon so mit dem Produkt, das er baut. Wir müssen nicht produktneutral irgendein Bauteil absetzen, das Pumpe heißt, sondern da ist der Hersteller drauf, da ist genau schon die Klassifikation drauf und das Dokument für die Dokumentation im Nachgang. Das Typenblatt haben wir alles, wenn wir das Bauteil für den Totalunternehmer bauen. Und das wird bei dir nicht anders sein. So, Facility Management. Wir müssen nicht stundenlang suchen, wo sind die Unterlagen. Die sind bei der Planung schon dabei. Und wenn wir solche Auftragsmodelle denken, also wir denken an einige Auftraggeber bei uns, wo dieses Unternehmertum schon in der Entstehungsphase mit dabei ist, dann haben wir einen Schritt von Performance-Steigerung, die unbeschreiblich ist.
Aber genau da ist momentan, weil du über Hemmnisse redest, ja, das ist sicher ein Hemmnis in der Branche, dass wir nicht nur sehr fragmentiert sind, sehr kleinteilig sind, sondern dass wir auch ein paar Hemmschuhe aus der analogen Zeit haben, zum Beispiel die relativ strikte Planung von Planung und Ausführung. Ja, und man aber eigentlich das Ausführungs-Know-how beim Bauen des Modells bereits benötigt. Diesen Hemmschuh gibt es in Skandinavien nicht oder im anglikanischen Raum, weil die andere Zusammenarbeitsmodelle haben. Dort konzentriert sich der Architekt aufs Design und das Modell baut dort in der Regel der General Constructor. Also dort haben wir einfach andere Zusammenarbeitsmodelle und bei uns die tradierten Modelle, die wir haben, sind jetzt nicht ganz BIM-freundlich, um so zu sagen. Ja, das sind alles ein bisschen Hemmschuhe, die wir haben, warum die Dinge nicht so einfach gehen. Dann, wie der Toni sagt, ja, wenn die Notwendigkeit nicht da ist, weil es irgendwie bezahlt wird, dann kann man auch Budget arbeiten. Ja. Dann geht das halt irgendwie so weiter. Und eines muss man jetzt fairerweise schon sagen, ich sehe es im eigenen Unternehmen, wo wir uns für mehr oder weniger einen Fast-Closed-Ansatz, soweit es ergangen ist, entschieden haben und wo wir in allen Fachdisziplinen dieselben Leute im Haus haben. Selbst da haben wir noch 1000 Themen auf der Agenda, die wir noch lösen müssen. Es ist schon ein bisschen eine Sisyphus-Arbeit. Das Problem liegt dann schon sehr im Detail. Ja. Ich nehme jetzt ein Beispiel, allein zu schauen, wie man saubere Durchbrüche konstruiert, sodass sie passen für einen Architekten, für einen Statiker und für einen Tragwerksplaner. Klingt einfach, ist aber eigentlich ein Mega-Act, bis die Dinge wirklich funktionieren in allen Darstellungen etc. Und man muss dann unheimliches Durchhaltevermögen haben. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was schon ein bisschen verloren gegangen ist in der gesamten Gesellschaft. An einer Sache dranbleiben, beharrlich dranbleiben, Rückschläge zu verdauen und wirklich dort ständig den eigenen Weg weiterzugehen. Und da ist der Anton Gasterger sicher ein Paradebeispiel, der ist immer dran geblieben und vorne dabei, aber viele geben halt auf. Wenn wir es halt insgesamt haben, wenn es dann schwierig wird und wenn es mühsam wird, ah, dann lassen wir es bleiben, dann machen wir es wieder so wie immer, weil das kennen wir schon. Und diese Beharrlichkeit und die permanente Investition in die Systeme, auch dann in Mitarbeiter, in Schulungen, in Ausbildungen, in Weiterentwicklungen, das ist nicht ohne. Ja? Und da muss man schon sehr, sehr davon überzeugt sein, dass man das tut. Und das fällt mir auf, dass viele auf halber Strecke stehen bleiben, ja, und dann ist er halt auch halber, dann ist halt auch beim Halbe, was rauskommt.
Was du jetzt natürlich auch gesagt hast, du hast jetzt das Wort vermieden, Kommunikation. Die digitalen Modelle heißen nicht, dass ich nur was tue, ohne kommunizieren, dass ich was geändert habe. Gerade das Thema Aussparung, derjenige, dem die Aussparung gehört, der ist natürlich verantwortlich dafür, dass alle im Projekt beteiligten Informationen bekommen, wenn sich da was ändert. Wann ändert sich die Aussparung? Wenn sie eine Wand verschiebt oder ein Loch verschiebt oder ein Rohr da anders daherkommt, dann muss der kommunizieren. Und das ist genauso, ob du jetzt alle Software der Welt hast, das größte Problem ever. Mhm. Und von der Transparenz reden wir noch gar nicht. Ja? Die Transparenz ist das zweite Unwort in der Branche. Wir haben es vor 15 Jahren als diesen Hype prognostiziert. Boah, die Transparenz, das wird alle umhauen mit, was wir da alles dazu gewinnen. Aber eigentlich will das keiner. Jeder will eigentlich verdecken. Ich habe es am Anfang eh schon gesagt. Wenn jemand sagt am Freitag, du, ich habe schon angefangen, am Montag kriegst du alles, dann kannst du sicher sein, er hat noch nicht angefangen, er fängt am Sonntag an und bringt es vielleicht am Dienstag fertig. In der digitalen Welt wissen wir das, wie viele Leute, wie lange im Modell drinnen sind. Manche sagen, es ist Überwachung, aber es ist halt der digitale Fußabdruck. Am Handy ist jeder gewohnt, da schreit keiner, da ist jeder Schritt dokumentiert. Aber bei digitalen Methoden sind wir auf einmal Überwachung gestartet und Diktatoren, weil wir halt wissen, wie viele Leute wie viel arbeiten. Wir wissen ja noch nicht, wie effizient sie sind, aber wir wissen, wann er was tut.
Mhm. Wie kann man denn den kleineren und mittleren Betrieben schmackhaft machen, also diese Form der Transparenz?
Das ist sowieso ein großes Thema, wie können wir die ganze Branche dort mitnehmen? Da glaube ich, wird es unterschiedliche Zugänge geben. Es gibt ja auch in der Branche Beteiligte, die vielleicht so ein Modell nur lesen müssen. Ja? Gar an der Stelle nur lesen müssen. Und die müssen wir jetzt so weit bringen, dass sie das auch können und daraus den Benefit ziehen. Andere müssen vielleicht nur Teilmodelle erstellen, andere machen das gesamte Modell. Ich glaube, ich muss ja ganz offen sagen, dass Digitalisierung hat schon auch einen Impact, glaube ich, auf Strukturen. So offen müssen wir sein. Es wird nicht so sein, dass dann alles so bleibt, wie es immer war, ja? Weil sonst braucht man die digitalen Methoden nicht.
Change it.
Es hat auch einen Impact. Ja. Und wie gesagt, mein Gedankenmodell ist immer, wenn wir heute wüssten, was wir alles können an digitalen Möglichkeiten und wir haben ein weißes Blatt Papier und würden eine perfekte Baubranche aufzeichnen, würde sie vermutlich anders aussehen als die, die wir haben. Da werden aber auf der Strecke bleiben. Es wird größere Einheiten brauchen, um das alles zu beherrschen. Aber es wird auch Bedarf an kleineren geben, die halt einfach Teilaspekte abbilden. Also ich bin schon davon überzeugt, dass Digitalisierung zwar sehr, sehr langsam, aber trotzdem auch die Branchenstruktur treibt und die Zusammenarbeitsmodelle treibt, dass es wird andere Zusammenarbeitsmodelle geben. Ausführende müssen früher ins Projekt hinein, ob dann noch durch ein Early Contractor oder durch ein GeoPlus oder TU, Zusammenarbeitsmodell, was auch immer, ja, aber die müssen früher hinein. Also es hat einen Impact auf die Branche. Was für mich überraschend ist, wie lange es eigentlich dauert.
30 Jahre.
Wir waren immer alle der Meinung, es geht viel schneller, aber es geht unglaublich langsam dahin, ja, unglaublich träge dahin. Also die Geschwindigkeit ist jetzt nicht unbedingt sehr hoch, aber es passiert, glaube ich, kontinuierlich und sehr konsequent.
Anton, denk zurück, wir haben gemeinsame Vorträge gemacht haben in Deutschland. Was haben wir damals gesagt, 2010? Ja. In 5 Jahren ist das Thema durch.
Genau.
Ja, jetzt sind wir 15 Jahre danach und es ist immer nur die gleiche Zeitschiene. Wie ich ja gesagt habe, 85 haben wir angefangen mit AutoCAD.
Ja.
Es ist immer noch Leute, die zu uns kommen in so Copyshop, die handgezeichnete Zettel haben auf A4, die wir dann zusammenkleben zu einem A0-Plan und einen Schriftkorb hinkleben und kopieren. Also auch dieser Geschäftszweig ist nach wie vor bei uns da. Aber wenn wir jetzt nur mehr ein Tausendstel von den Laufmeter kopieren wie vor 20 Jahren. Aber es gibt sie noch.
Ja. Und
die dürfen auch leben. Die darf es auch geben. Ja? Aber ich weiß jetzt nicht, wie lange das jetzt mit der digitalen Transformation ist. Wahrscheinlich irgendein Impact, wie du sagst, braucht es, dass man gezwungen ist, einfach anders zu arbeiten.
Ich glaube, einer der Gründe, warum es langsam geht, hat einerseits auch mit Bauherren zu tun, die es halt noch nicht einfordern oder den Mehrwert noch nicht sehen, und hat aber auch mit der Gesamtgesellschaft zu tun. Wenn man sich jetzt daran denkt, dass wir seit 10 Jahren probieren, dass wir eine digitale Bauernreichung auf einem einfachen Niveau zustande bringen und das heute noch nicht haben, ja, weil sie auch unser Staatswesen noch nicht gut genug darauf eingestellt hat, ja, dann kann man erst erkennen, warum die Dinge so lange dauern. Also wir sind einfach eine Gesellschaft, die bis zu einem gewissen Grad saturiert ist, die bis zu einem gewissen Grad verwöhnt ist und deshalb auch jeder Änderung einmal grundsätzlich ein bisschen skeptisch gegenüberstehen. Deshalb dauert es bei uns, glaube ich, länger wie in anderen Regionen der Welt, aber es wird kommen, mit Sicherheit.
Darf ich sowas dazu sagen? Ja. Du hast jetzt gesagt, wie lange dauert das? Ich bin der Meinung, jetzt haben wir die neueste Technologie, die schnellsten Programme, warum wird das alles teurer? Also wir reden von Effizienzsteigerung, warum kommt das nicht beim Auftraggeber an? Vielleicht, weil es viele Strukturen dazwischen wieder künstlich erzeugt worden sind, die Kosten produzieren. Aber ich glaube, bei dir ist das gleiche Erfolgsmodell. Wenn ein Auftraggeber zu dir kommt und das alles in einem Stück bestellt, ist er billiger, effizienter und hat eine Qualitätsgarantie. Absolut. Sind wir wieder bei den verschiedenen Modellen.
Bei den verschiedenen Wegen, wie man das ganze Thema angeht. Für die Planung kann es eindeutig bestätigen. Da haben wir Effizienzvorteile, die wir auch weitergeben. Was die Baustelle betrifft, gibt es noch ein paar Hemmschuhe, die jetzt nicht per se mit dem BIM, den wir zu tun haben, sondern andere Aspekte sind. Aber auch dort sind wir intensiv dran, die Effizienz zu steigern und wieder was einzusparen. Und ich gebe den Anton völlig recht, das ist eigentlich total skurril. Wir haben die besten Methoden, die wir jeweils hatten. Ja? Und es wird immer nur teurer und aufwendiger. Da läuft irgendwas falsch und um das müssen wir uns intensiv kümmern. Digitalisierung ist da nur ein Aspekt, da geht es auch um andere Themen wie Vorschriften, Vorgaben, Normen etc. Das haben wir schon öfters diskutiert. Aber eben spannend ist, wenn man sieht, was eigentlich alles möglich wäre mit den heutigen Möglichkeiten. Ja? Das ist ja unglaublich, das ist ja wirklich faszinierend und toll. Ja? Und wir müssen einfach die Hemmnisse, glaube ich, irgendwo, die müssen wir einen nach den anderen aus dem Weg räumen. Aber es wird 2 Generationen dauern, bis das Thema durch ist.
Aber ich glaube, ein Liebkind, die baubegleitende Planung will eigentlich keiner aufgeben. Nicht? Dass wir zuerst planen und dann bauen, das ist schon auch ein Kostenfaktor.
Ja, unglaublicher und ein unglaublicher Hemmschuh. Aber ja, das kriegen wir schwer raus. Ja. Man muss ja fairerweise sagen, bei dem deutschsprachigen Raum, es ist nicht ein globales Thema. Es gibt Regionen der Welt, wo das besser funktioniert. Der deutschsprachige Raum ist da schon ein bisschen der Sonderfall vom Sonderfall.
Du kennst den sehr aus alter Zeit. Wir haben immer geschaut, dass wir bei Baubeginn sagen wir, 90% aller Unterlagen auf die Baustelle liefern.
Ja.
Für das waren wir verschrien und bekannt. Das, aber letztendlich ist das nach wie vor ein Unikat. Also baubegleitende Planung kann nicht effizient sein.
Ja, leider. Ist so.
Anton Gasteiger, du hast vorher gesagt, dass das BIM vielleicht auch nur ein Übergangsmodell ist auf dem Weg in Richtung einer ganz anderen, noch nicht erfundenen vielleicht Technologie.
Was denkst du? BIM, ich mag das nicht. Das ist ein Prozess und den kann man jeden Namen geben.
Ja.
Nur weil ich das jetzt mit diesen 3 Buchstaben als Synonym herhalten muss, streichst du die 3 Buchstaben und das geht gleich weiter.
Ja. Aber was ist der nächste logische Schritt? Was passiert jetzt als nächstes?
Ja, ich glaube, dass diese anderen Vertragsmodelle bei gewissen Bauherren Schule machen, dass auch die Stimmung auf der Baustelle bei den Beteiligten anders ist, dass man nicht ständig in Konfliktsituationen kommt. Ich muss jeden Euro zwischen den Zeilen rausarbeiten, damit ich einen Nachtrag stellen kann. Ist ja legitim, wenn es im Vorfeld so fehleranfällige Sachen gibt. Wenn wir die Prozesse nicht vereinheitlichen und verschlanken, bis hin, wie gesagt, zu dieser baubegleitenden Planung, glaube ich, wird sich lang nichts ändern. Und wenn der Impact nicht kommt, sei es, dass mit Preis irgendwas passiert, warum soll sich jemand ändern? Der Mensch ist am liebsten faul, es ist am liebsten auf der Terrasse.
Ja, manche Unternehmer haben ja so einen intrinsischen Antrieb, sich zu ändern und immer das Optimum zu suchen.
Aber wir sind halt Einzelkämpfer in der Branche, nicht?
Ja,
du wie ich.
Ja, wir waren vielleicht am Anfang ein bisschen früh mit dabei. Es gibt jetzt schon auch mehrere, die sich darum kümmern. Auch mit einem Generationswechsel, glaube ich, gibt es schon einige, die natürlich auch daran interessiert sind und das vorantreiben. Die Frage ist dann immer, macht man es dann wirklich mit voller Kraft oder mit halber Kraft? Ja? Da merkt man dann schon oft, dass viele halt frühzeitig aufgeben oder halt das auch noch halbwegs tot betreiben. Aber ich bin beim Amt, und solange es uns nicht gelingt, den Bauherrn auch die echten Vorteile, und das ist vielleicht auch Kostenvorteil, weiterzugeben und darstellen zu können, wenn sie die Dinge nur sehr langsam durchsetzen und umsetzen. Und da sind wir wieder bei der Baustelle, und dort ist schon noch ein großer Hebel, der aber nicht so einfach zu heben ist. Ja? Wo wir aber unbedingt dranbleiben müssen, denn am Ende, wie gesagt, muss der Bauherr erkennen, okay, so geht es halt besser, wie klassisch.
Also wir haben schon einige Kunden bei uns, die sagen, es ist zwar der Aufwand bei uns im Büro gleich geblieben, aber die Projekte sind jetzt dreimal so groß. Also ist das Effizienzsteigerung. Ja? Andere sagen, ja, wir haben jetzt Leute reduziert, weil halt unser Arbeitsmodell ist, und haben halt Firmen aus dem Ausland, die zuarbeiten, weil dann dreht sich auch am Samstagnachmittag nur der Kran. Also es gibt viele Sachen, die bei uns jetzt Gott sei Dank noch nicht so üblich ist, aber wir haben viele Baustellen im nördlichen Nachbarland, und da geht die Tendenz eher dahin. Ich glaube, das kennst du auch, dass der Mittelstand Leute abbaut, durch Firmen aus dem umgrenzenden Ausland herbringen, und dann ist das. Und die gleiche Thematik sehe ich auch bei der Digitalisierung. Also ich weiß sofort, wo ich 100 Leute herbekomme, aber nicht aus Europa. Und die Branche wächst weltweit rasant. Ja? Und wenn wir das verschlafen, dann geht langsam alles irgendwo in andere Länder mit der Wertschöpfung.
Anton Rieder, du hast vorher das Stichwort Generationenwechsel in den Raum geworfen. Wie stellst du denn dein Unternehmen jetzt auf, um diesen Generationenwechsel zu bewerkstelligen und sowas zu verhindern, was der Anton gerade Drohkulisse, die da gemalt wird?
Ja, bei uns ist es so, dass wir im Unternehmen in der Regel junge Leute ins Haus holen, nach ihrer Ausbildung, egal ob HTL oder Hochschule, und sie dann selber im Haus ausbilden. Und da ist schon die Erkenntnis, dass die jungen Leute sehr schnell in den Tools drinnen sind, in den Arbeitsweisen drinnen sind. Also das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Es führt halt die praktische Bezug und die praktische Komponente, die muss man dann wirklich den Leuten auch mitgeben.
Wir müssen lernen, wie Beton riecht.
So, genau. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen eben mit den jungen Leuten, haben so gesehen dann auch im Unternehmen dort gutes Durchschnittsalter, das zu tun. Aber das alleine ist es nicht. Ja? Also nur junge Leute zu holen ist es nicht. Es braucht auch dann die Triebfeder, die Dinge vorantreibt. Und das ist halt groß, das ist immer noch Chefsache oder halt der Führungskräfte, zu sagen, ja, da gibt es ja noch was Besseres. Können wir uns das nicht anschauen? Da gibt es ein neues Tool, es gibt neue Möglichkeiten, da noch auch was zu tun. Also die Triebfeder braucht es trotzdem. Und an der, glaube ich, hängt sehr viel, ob sich ein Unternehmen zukünftig gut entwickelt oder nicht gut entwickelt, das zu tun. Ja, weil das kann man jetzt nicht von jedem Mitarbeiter erwarten, dass er den Überblick hat und den Gesamtblick hat oder diese Motivation hat. Sonst wäre er vielleicht selber tätig irgendwo. Das, glaube ich, muss schon von oben kommen und vorangetrieben und angestoßen werden und betrieben werden. Dafür braucht es Ressourcen, dafür braucht es Zeit, dafür braucht es auch Investitionen. Und die Bereitschaft ist halt entscheidend. Wo gebe ich das Geld hin? Ja, kaufe ich nur 3 Kräne oder investiere in Software? Das ist halt ein Riesenthema. Ja.
Jetzt kannst du den Spruch von deinem Vater sagen.
Das ist eine Entscheidung halt von jedem selber. Jetzt
kannst du den Spruch von deinem Vater sagen.
Also was hat der immer gesagt zu dir?
Ja. Ich weiß, dass du mir gesagt hast, um das Geld hätte ich einen Bagger gekauft.
Ja, ja, das wird so sein, sage ich jetzt einmal. Ja. Aber ich habe halt anders entschieden. Und das ist, glaube ich, eine unternehmerische Entscheidung, wo investiert man und was will man vorantreiben. Aber diese Triebkraft braucht es. Also, dass alle Leute automatisch intrinsisch werden. Wenn dem so wäre, dann wären wir schon viel weiter. Das ist einmal per se nicht der Fall. Ja. Es braucht schon diese treibenden Kräfte, so wie einer Anton Gasteiger ist, der dieses Thema halt extrem gepusht hat und vorangetrieben hat. Wenn es den nicht gibt, glaube ich, dann geht es noch viel langsamer.
Ja, und natürlich auch das Wissen muss weitergegeben werden für die erfahrenen Alten an die nächste Generation. Ich habe es ja schon gesagt, wir haben das auch letztes Jahr jetzt auch offiziell an die nächste Generation bei uns übergeben. Also die Kinder sind mit Unternehmen, meine Tochter macht jetzt Geschäftsführung und die haben das auch aufgesaugt und sie mittlerweile macht die Vorträge statt mir in allen Bereichen, wo sie das macht. Und ja, wir machen auch Ausbildung für die ganzen Sachen. Klar, das braucht es dazu. Aber es muss auch die Firmen geben, die sich ausbilden lassen. Und in einer Stunde ist es halt leider nicht erledigt.
Anton, möchtest du zum Abschluss auch noch einen Blick in die Zukunft werfen? Wie stellt man sich jetzt auf am besten?
Also für uns sind zwei Dinge sehr entscheidend. Wir sind ja am Weg zum digitalen Handwerk, das ist unser Selbstverständnis. Das heißt einerseits das ganze Thema Digitalisierung, da ist BIM ein Element davon, da gibt es aber auch andere Elemente, die dort wichtig sind, ob das das Thema ERP oder MyBauFest etc. ist. Also stark in die Digitalisierung zu investieren und das sehr strategisch und strukturiert zu machen, weil wir brauchen irgendwann ja mal auch Daten, die wir dann mit der KI vielleicht auswerten können. Also da muss man sich schon ein bisschen Gedanken machen, wie schauen auch Datenstrukturen aus, Softwarestrukturen aus, das alles. Also dort weiterhin zu investieren, ist für uns unglaublich wichtig und entscheidend. Aber für uns ist genauso das Handwerk entscheidend. Denn so wie wir jetzt in Mitteleuropa aufgestellt sind, werden wir auch weiterhin noch einen Teil sehr individuelle Gebäude bauen oder den individuellen Gebäudebestand erhalten müssen. Und dazu braucht es halt immer noch Menschen, die auf der Baustelle mit ihren beiden Händen die Arbeit mit hoher fachlicher Kompetenz machen. Das heißt, auch dort einen großen Schwerpunkt zu setzen, junge Leute anzuwerben, sie auszubilden, sie weiterzubilden, um dort auch die Fachkraft auf der Baustelle zu haben. Ich glaube, es braucht beides. Ja. Wir sind also da nicht so der Betrieb, der das alles auslagert. Ja. Das geht natürlich auf großen Betonbauten, macht das durchaus Sinn. Aber in vielen Aufgaben, die wir haben, braucht man immer noch den qualifizierten Facharbeiter vor Ort. Denn so weit werden wir so schnell nicht sein, dass wir aus dem Digitalen heraus dem genau jeden Handgriff für mitgeben und ihm sagen, was am 9.10 zu tun hat. Und wenn dann ein Hindernis ist, dann kriegt er auch sofort irgendeinen Chatbot, der ihm dann sagt, wie es weitergeht. Das wird ein bisschen dauern, ja, würde das nicht ausschließen.
Ich glaube, das wollen wir aber auch nicht, oder?
Nicht, aber ich würde es per se nicht ausschließen, dass es sowas auch einmal gibt, aber für die nächste Zeit sehe ich das noch nicht. Ja. Da braucht man, glaube ich, durchaus noch die Leute, die ein Fachverständnis haben, Erfahrung haben, das gerne tun. Also Digitalisierung und Handwerk, diese beiden, sage ich jetzt einmal, auf diesen beiden Beinen stehen und beide braucht es mal für die nächsten ein, zwei Jahrzehnte, da bin ich fest davon überzeugt.
Wunderbar, dann sage ich vielen herzlichen Dank für das feine Gespräch mit euch beiden. Danke für eure Expertise, eure Pionierarbeit im Gebiet des Building Information Modeling. Einmal sage ich es jetzt nochmal. was wir heute mitnehmen, bauen wird digitaler, vernetzter, effizienter. Und wer heute in die Zukunft investiert, wird morgen vorne dabei sein. Vielen herzlichen Dank.
Danke auch.
Dankeschön.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast und folgt uns gerne in den sozialen Netzwerken und auf www.riederbau.at. Schaltet ein, wenn es wieder heißt:
Riederbau. Die Zukunft baut mit.